Danke vielmals, Vreni, für das Gebet und auch für die Ausrichtung auf Bergpredigt. Ich finde, Bergpredigt ist so eine Perle im Neuen Testament, wo man sollte als Prediger vorsichtig behandeln, sage ich mal so. Es ist die längst zusammenhängende Predigt, die überliefert worden ist von Jesus. Man geht davon aus, dass es so ist wie beim Matthäus-Evangelium, dass es am Anfang von seinem Wirken ist, wo er ein Statement abgibt, eigentlich mit dieser ganzen Bergpredigt. Das ist Matthäus 5 bis 7 geht die ganze Predigt. Und es ist eine Predigt, es steht ja Bergpredigt, 300 Meter über Meer ist es, glaube ich, in Israel. So. Aber andere Länder, andere Berge, genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Predigt, wo Jesus mit seinen Jüngern sich zusammengesessen ist. Er hat dann gesehen, dass da ganz viele Leute jetzt da auch da sind. Und dann steht, hat er seine Jünger angefangen zu lehren. Das war so der innere Kreis gewesen. Aber alle haben zugelassen. Und wenn man so Bergpredigt liest oder sich vor Augen malt, dann ist es, glaube ich, vielmal so, mir geht es vielmal so, dann ist das Gefühl habe, vom Verständnis her, was jetzt Jesus genau meint, bin ich eher im weiteren Kreis, weiter weg. Weil, wie es Vreni in der Moderation gesagt hat, Bergpredigt ist herausfordernd. Man versteht nicht immer ganz genau, was er jetzt wirklich, wirklich, wirklich möchte sagen für, und wo Bedeutung hat für uns. Und ganz spannend finde ich, beim Start jetzt, der Start von der Bergpredigt, wie dann die anfängt, der ist, ich finde es, auch jetzt auch noch auseinandersetzen mit dem Start, finde ich es einfach phänomenal. Er fängt mit Seligpreisungen an. Das ist so das altdeutsche fromme Wort, wo auch die modernsten Theologen dann immer drüber schreiben, obwohl sie sagen, das stimmt eigentlich gar nicht mehr, Seligpreisungen. Weil Seligpreisungen, was klingt uns an? Also wer redet im Alltag von Seligpreisungen? Selig bist du preisen, weil du heute Morgen die Schuhe geputzt hast oder so, irgendwie. Sei geseligt preisen oder was auch immer. So. Es ist nicht unser Wortschatz und gleich, es hat einfach die, wir kennen es unter dem. Und alle Versuche, die sehr, sehr richtig sind, wo heisst so, glücklich können sich schätzen oder glücklich sind alle, die sind richtig. Ich finde, ein Theologe, den ich sehr, sehr schätze, Andrew Wright, der hat einfach ganz einfach geschrieben, ich habe eine gute Nachricht für euch. Makarios heisst eigentlich Freude. Ihr könnt euch freuen, das stimmt. Aber wenn man es so durchliest, merkt man, es ist der Stab von einer Bergpredigt, wo Jesus sagt, jetzt hört gut zu, wenn ich euch sagen werde, wird mega hart werden. Und da kommt dann auch so Sachen, oder? Er sagt, wenn ihr wollt, den Nächsten lieben, dann geht es nicht bloß darum, dass ihr lieb seid mit euren Freunden, sondern wenn euch eine haut, dann hebt auch die andere Backe hin. Oder wenn euch ein Auge euch zur Sünde verführt, dann reisst es lieber aus, als wenn ihr mit gesunden Augen in die Ewigkeit geht. Also knallhart, oder? Und wie startet Jesus? Er startet, hey, alles, was ich sage, meine Botschaft vom ganzen Leben, starte ich mit dem, ist mein Anliegen, dass ihr das hört, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt euch glücklich schätzen, ihr, wo arm sind im Geist, wo total abhängig sind von Gott. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wir schauen jetzt nachher dann noch alle mal noch kurz an, so glücklich schätzen, ihr, wo traurig sind. Ihr werdet getröstet werden. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Sogar am Schluss sagt er, wenn ihr verfolgt werdet und mein Name wisst. Ich habe eine gute Nachricht für euch alle. Punkt. Und das finde ich mega. Und was macht die Christenwelt in der Regel? Man muss traurig sein, damit man angenommen ist von Gott. Man muss sehr arm sein und das im Geist wird noch ausgelassen, im Sinne von, ich fühle mich arm, also das heisst, ich fühle mich hilflos, von Gott abhängig und so. Man muss arm sein, damit man Gott erleben kann. Und. Also wir schaffen es immer wieder zu kehren. Und ich will gerade von Anfang an sagen, es geht um etwas anderes. Eine Proklamation von der ganzen Lebensbotschaft von dieser Predigt heisst eigentlich, ich will euch von Anfang an sagen, ich habe euch allen, auch ihr, die es schwer haben, eine gute Nachricht. Ja, sogar noch mehr, wenn man es das Griechische übersetzt, heisst, Makarios, ihr könnt euch wirklich freuen. So, ich finde es mega. Der Theologe, den ich vorher erwähnt habe, hat ein gutes Beispiel gebracht in einem Kommentar. Ich finde das immer wieder cool, wenn Theologen auch praktisch werden und nicht bloß kompliziert. Und er hat ein Beispiel gebracht. Er hat gesagt, vor Jahren sei ein Film, ich weiß nicht, wer der vielleicht von den Eltern von uns mal gesehen hat, das muss, glaube ich, wirklich schon länger her sein, hat es einen Film gegeben von den Piloten, die probiert haben, die Schallgrenze durchzubrechen. Weißt du jemand gerade, wo die Schallgrenze ist? Ich habe es nicht gewusst vorher. Die Schallgrenze ist 1050 geht in die Richtung. 1200 meinte ich, ist angegeben im Internet. Genau, also. Genau. Und, es steht dann so geschrieben, ungefähr bei 1073, die Testpiloten, die haben wollen, die Schallgrenze überschritten haben, bei 1073 sind sie immer wie angestoßen. Sie sind einfach wenig weiter gekommen mit dem Flüger, wo können die 2000 Kilometer fliegen, oder? Sie sind nicht drüber gekommen. Und dann ist in dem Film, ich sage es bewusst so, in dem Film steht dann einer, der es als allererster gebrochen hat, einer hat dann plötzlich gemerkt, dass einfach die Instrumente nicht mehr stimmen, ab den 1073, oder? Stundenkilometer. Und dann hat er schon mal gesagt, jetzt gehe ich davon aus, die Instrumente sind ab der Schallgrenze umgekehrt. Das heisst, also das Einzige, was ich ein bisschen verstand beim Flüger, wenn man beim Hebel zieht, dann geht er runter und wenn man stößt, geht er runter. Ist ein Flüger unter uns, ein Pilot oder so? Ich meinte, es ist so. Nein, es ist so, ich weiss, ich kann mal im Cockpit sein. Auf jeden Fall, er hat sich vorgenommen bei 1073 Stundenkilometer, ich weiss nicht, wer für euch so schnell gefahren ist oder gerannt ist. Wenn du dann in dem Flüger sitzt und sagst, ich probiere es jetzt mal aus, ist eine heisse Geschichte, oder? Und er hat es gemacht. Im Film. Er hat statt Uhr hat er abgezogen und gesagt, das mache ich mal einfach alles umgekehrt. Und er hat abgedruckt und tatsächlich ist der Flüger das erste Mal über 1200 Stundenkilometer hat die Schallgrenze gebrochen. Da bleiben wir still, weil das ist genau das richtige Bild für das, was Jesus bringt im Seligpreisigen. Klammerbemerkung noch für alle die, die Zeitung lesen, das Internet studieren und Wikipedia oder was immer lesen. Der erste, der es wirklich gebrochen hat, der Cook Jäger, glaube ich, hat er geheissen. Der hat gesagt, das stimme nicht. Das stimme gar nicht. Er hat das nicht so gemacht. Aber es war in die Welt gesetzt gewesen. Scheint seither, durch den Film, wir müssen umkehren, die Instrumente, damit man die Schallgrenze durchbrechen kann. Bei dem bleiben wir, auch wenn es wahrscheinlich nicht wahr ist. Genau. Das Spannende an diesem Bild ist der, dass Jesus genau das Anliegen hat. Er will umkehren. Mit dem, was er an Botschaft gebracht hat, er hat einfach eine ganz andere Botschaft gebracht. Und die ganz Konservativen dort, mal, die denken, jawohl, yes, endlich einmal, der noch härter ist wie hart, oder? Ja, aber wo sie dann gemerkt haben, den Auge ausreissen, wenn sie das Falsche anschauen, das ist ein bisschen gar hart, oder? Auch für die harten Leute so. Oder, wo dann Jesus hat in der Bergpredigt noch eins draufgesetzt, wir werden sicher mal drauf kommen, er hat da gesagt, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Skiheiligen. Öffentlich, dass alle sind und dich loben und so, oder? Sondern gehen die auch ins Kämmerle und beten für euch und beten so, unser Vater. Übrigens, in der Bergpredigt sind ganz, ganz wichtig, bekannte Sachen. Und die Skiheiligen, das sind die Hardcore-Theologen gewesen, oder? Die sich eigentlich gefreut haben, wenn ein Kunde, der ein bisschen härter ist und so, aber sie werden auch als Skiheilige angestellt von Jesus. Jesus ist gekommen, um umzukehren, das, was wir erleben. Selig sind, oder freuen können sich alle die, die arm sind im Geist, die wissen, ich bin von Gott abhängig. Und dann müssen wir eben lesen, was Jesus denn genau sagt. Ich habe hier mal alle gebracht. Mal schauen, dass ihr alle schauen könnt. Wir gehen nicht alle im Detail durch, aber einfach da nochmal das gehört haben, weil Jesus da umkehrt alles. Er sagt, glückselig oder freuen können sich die, die wissen, dass sie von Gott arm sind. Wir müssen richtig, also richtig, 1:1 übersetzt wäre, selig sind die Armen in ihrem Geist. Gemeint ist, sind sich Theologen klar, die arm sind von Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ganze Himmelreich, wo Gott regiert, dir gehört denen. Das glückselig sind oder freuen können sich die, die traurig sind, denn sie werden ganz sicher tröstet sein. Sie werden Tröstete sein. Nachher. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Finde eine coole Übersetzung. Eigentlich heisst es, oder wird meistens übersetzt, sanftmütig oder demütig. Und meistens wissen wir nicht, was das heisst. So. Aber ich finde noch die Aussage noch gut, die im Herzen freundlich sind. Aber es ist eigentlich schon gemeint, die, die wirklich sanftmütig sind und demütig. Und warum kehrt denn Jesus um? Denn sie werden die Erde als Erbe besitzen oder überkommen. Sie werden auf dieser Welt sich können ausbreiten und leben. Selig sind, glückselig, wo hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und das ist ein Begriff gewesen, wo dürsten nach dem, dass Gott sie als gerecht anschaut. Dass sie angenommen sind bei Gott. Sie werden satt werden. Glückselig sind, wo barmherzig sind. Denn sie werden auch barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist übrigens eines von meinen Lieblingen. Finde ich mega cool. Glückselig sind Friedensstifter, denn sie werden Kind von Gott heissen. Glückselig sind, die verfolgt werden, weil sie Gottes Gerechtigkeit eintreten oder mit Gott zusammenleben oder wem sie immer sagen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso haben sie früher die Propheten befolgt. Bei all diesen Glückselig-Preisungen, ich habe eine gute Nachricht, heisst eigentlich, ich werde es umkehren. Und die erste Nachricht, die Jesus gibt, ist, die bleibt in eurer Trauer. Bleibt in eurer Armut, bleibt in eurer Verfolgung hinein, bleibt in der Demut, auch wenn es nichts bringt. Das Ziel von Jesus gekommen ist, uns tiefe Freude zu ermitteln. Das Ziel von Jesus ist nicht arm im Geist zu sein, sondern das Ziel von Jesus ist, dass wir zum Himmelreich gehören. Das Ziel von Jesus ist nicht, dass wir traurig sind, sondern dass wir tröstet werden. Das Ziel von Jesus ist nicht, dass wir hungrig sind, sondern dass wir satt werden in unseren tiefen Verlangen. Das ist das Ziel. Und ich möchte am Schluss dir nochmal fragen, und das ist vielleicht auch für uns wirklich gut, wenn wir merken, wo stimmen wir genau? Wo bin ich jetzt gerade dran? Bin ich in einer Trauer dran? Oder bin ich dran, dass ich so sanftmütig bin, aber ich werde immer nur geplagt? Oder empfinde ich sogar eine Verfolgung, dass Leute mich plagen, weil ich an Gott glaube? Oder was auch immer. Und dass wir dann die Verheißung uns fragen wollen, was Gott, was Jesus eigentlich vorhat, was Gott durch Jesus uns bringen, nicht nur will, sondern auch bringen wird. Jesus will das umkehren. Und darum heisst es auch im 1. Petrus, darum freut ihr euch von ganzem Herzen, wenn ihr jetzt nach einer kurzen Zeit auf manche Proben gestellt werden, so wird euer Glaube sich aber bewähren und er wird ein wertvoller, beständiger Glaube sein. Also das Ziel ist Freude, nicht Armut, nicht Trauer, nicht Verfolgung. Sein Ziel ist Freude. Und sein Ziel ist, dass wir die Freude erleben. Und dass wir zu der kommen. Darum gefällt mir eigentlich das Wort glückselig nicht, weil glückselig hat man in der Regel gekoppelt an die Ewigkeit. Jetzt leiden wir noch und in der Ewigkeit haben wir es dann gut. Aber Jesus hat in der Bergpredigt schon gesagt, im Vaterunser, dein Reich komme und nicht beam uns in den Himmel. Schenk, dass wir möglichst schnell sterben. Oder irgendwie so. Sondern sein Reich soll auf die Erde kommen. Das ist das Ziel. In dieser Zeit schon. Und darum haben eben alle die Recht, die wie der Nietzsche, Pfarrerssohn und berühmter Philosoph, der gesagt hat, der Satz gefällt mir, ich habe ihn schon mal erwähnt, vor 2 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch noch mehr erinnern. Ich liebe ihn eben ein bisschen. Er sagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssen sie mir singen. Das finde ich auch noch cool. Wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Finde ich so heiß. Es ist in dieser Welt Jesu Ziel, dass wir voller Freude sind. Und das können wir sein mit ihm zusammen, ob wir jetzt gerade noch in einer schwierigen Zeit sind oder ob wir jetzt schon auch auf dieser Erde und in diesem Leben ganz, ganz viel Schönes und gefreut sind. So oder so, können wir die tiefe Jesusfreude haben. Weil der entscheidende Punkt ist die Quelle. Die Quelle der Freude. Das ist der Punkt. Und das ist auch etwas, was Jesus eigentlich durch die Seligpreisungen hinweist. Was ist denn unsere Quelle? Arm im Geist, wenn wir das richtig, ich sage jetzt einfach mal so mutig, wenn wir das richtig übersetzt, heisst es eben eigentlich, selig sind die alle, die total sich von Gott abhängig wissen. Weil sie merken und wissen, ich habe das Leben nicht im Griff. Ich bin abhängig von ihm. Selig sind, wo total abhängig sind. Die leben von dieser Quelle, dass Gott ihnen hilft. Und die merken dann, dass sie das verheben. Ob es jetzt noch die Ruhezeit ist oder nicht mehr. Ob es jetzt eine Leidenszeit ist oder nicht mehr. Aber sie merken, die Quelle ist nicht äußerlich. Die Quelle ist nicht, ich bin reich, ich bin schön, ich bin jung. Das ist etwas Dumme, gell? Mindestens beim Jungen können wir irgendwann nichts mehr ändern. Oder nicht aufhalten. So. Quelle, wenn das Quelle ist, ist tatsächlich extrem vergänglich und verhebt eben wirklich nicht. Aber Quelle, wenn Jesus Quelle ist und eigentlich zielt das auf alles ab, wenn er seine Gegenwart, seine Hilfe, sein Trost in unserem Herzen, dann nicht einfach nur sagen, ich glaube an Jesus, es ist alles gut, sondern wir erleben in unserem Herzen, dass er mir vergeben hat. Und wie cool ist denn da, wie schön ist denn da, wenn man keine Schuldenlast mehr hat, oder eben Gottes Rede in unserem Alltag, seine Führung, oder wenn wir in einer Trauerzeit drin sind, merken, aber Gott ist mit mir, ich bin nicht allein, und so weiter. Die Quelle, wenn die von Jesus kommt, dann kamen wieder Paulus und Silas, und das war keine Heuchlerei, im Gefängnis, sie, wie dort mal, und das sind noch andere Gefängnisse wie unsere, und ich will auch in unseren nicht sein. Nacht um 12 Uhr, beim Fernsehen schauen, am schönen Kerzenlicht, nichts Erics, oder? Nacht um 12 Uhr haben sie sich entschieden, wir tun jetzt Gott loben und preisen. Und sie haben Gott gelobt und preisen und haben sich gefreut an Gott und überhaupt. Im Leiden hinein. Warum haben sie das können? Weil sie eine andere Quelle hatten. Und Gott hat ihnen, und ich glaube, Gott wird uns auch sehr viel mal mehr schenken, als wir es eigentlich noch erahnen können, hat in dem Moment oder aus dem heraus dann alle Türen aufgemacht, alle Ketten gelöst und eine riesenspannende Geschichte, Apostelgeschichte, muss man einfach mal durchlesen, was dann nachher alles Cooles passiert ist. Das Ziel ist Freude. Und das ist auch das, was mich beeindruckt hat in Brasilien. Und ich in Brasilien durfte sein und auch Gemeinden und Christen in Slums besuchen. Einmal sind wir so in einem Slums gewesen, da haben sie uns zu essen gemacht, mit Fleisch. Und die armen Leute, die können sich in der Regel kein Fleisch kaufen. Und das Fleisch haben sie uns auf den Teller gegeben. Es hat übrigens auch so geschmückt, als könnten sie sich's nicht leisten. Wir haben mit Inbrunst gebetet, dass wir das überleben. Aber die haben uns das geschenkt, wo sie selber auf dem Teller nichts hatten. Aber das Beeindruckendste war nicht nur ihre Gastfreundschaft, sondern ihre Strahlen, ihre Freude, die sie hatten. Und zwar nicht bloß an Jesus, auch am Leben. Mit den Füßen buchstäblich im Sumpf, zum Teil kein Bett, machen uns ein feines Essen, freuen sich mega, dass da einfach Leute von so weit weg her kommen und strahlen einfach die Freude aus. Die haben eine andere Quelle wie das Äußere. Und das ist da, wo Jesus abzielt. Das ist die andere Quelle. Und jetzt ist die Frage, was ist denn die Quelle? Was meint denn Jesus genau damit? Und eigentlich ist es ein Stück weit ein Geheimnis, wo man immer wieder mal noch genau heranschauen. Was heisst jetzt das für einen Traurigen, für einen Verfolgten, für einen Sanftmütigen oder für einen Armen im Geist und so? Aber ich glaube, wenn man so andere Bibelstellen liest, ich lese es mal zwei vor, hat er einen ganz bestimmten Grund. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Oder Hesekiel 36, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und in euch ein fleischernes Herz legen. Glückselig sind, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Himmelreich. Für mich stecken zwei Sachen in diesen Aussagen. Und das eine haben die Jünger wahrscheinlich wirklich sagen, keine Ahnung, von wem er noch schwätzt. Der Ezekiel, der gesagt hat, ich gebe euch ein neues Herz. Das heisst, wenn Gott an unserem Herz nicht etwas Neues macht, später nennt er das mal Wiedergeburt, oder wir feiern Pfingsten, wo der Geist Gottes einfach von Gott kommt, das ist ein Geschenk. Wenn unser Herz verwandelt wird durch die Gegenwart Gottes und wir ein neues Herz haben, dann können wir wie von dem ausgehen und dann haben wir eine andere Quelle. Aber steckt auch noch das andere etwas drin rein. Abhängig, dass Gott uns ein neues Herz geben kann, ist unser Glaube respektive der Glaube an einen gütigen Gott. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das ist auch die Herausforderung bei diesen Seligpreisungen, oder? Wie sollen Traurige sich freuen? Wie sollen Verfolgte sich freuen? Was ist denn da die Antwort? Und vor allem kommt bei Fuss ja die Frage, wenn Gott so gut ist, sollte sie, wieso lässt er denn das Schwierige zu? Und die Antwort hat ein Psychologe und Theologe, Lawrence Grapp, mal in einem Buch gegeben. Noch schon der Buchtitel war cool. Glück suchen oder Gott finden? Im Sinn von Ausschluss, oder? Suchst du Glück oder willst du Gott finden? So, aber es geht mir nicht mehr an. Ich glaube, das ganze Buch handelt eigentlich gefühlt so, wir werden Gott nur dann als der gütige, kräftige Gott erleben, wenn wir können uns, ich sage es jetzt mit meinen Worten, fast überwinden dazu, dass wir glauben, Gott ist gütig. Punkt. Das grösste Problem, dass wir uns Gott anvertrauen oder eben nicht anvertrauen, ist da, dass wir nicht ganz sicher sind, ob er es gut meint oder nicht mit uns. Das ist der grosse Punkt, oder? Und im Zweifelsfalle meint er es nicht gut und wir sind nicht mit ihm zusammen. Und wir kommen da nicht die Quellen über, die wir eigentlich bräuchten. Das ist das Bild von dieser Katze, die ich auch schon mal erzählt habe, die ich jede Nacht von außen tue. Meine Kinder haben gesagt, geworfen, aber das ist eine Verleumdung. Und als ich eines Abends mal gesagt habe, Speedy hat sie geheißen, Speedy, heute musst du nicht von raus. Heute darfst du mal ausnahmsweise bei mir drinnen bleiben. Und ich habe selber schon mal erzählt, ich sehe es heute noch vor mir. Sie ist vorgerannt. Ja, aber ich habe ihr es erklärt. Ich habe es wirklich erklärt. Sie dürfen bleiben. Sie ist vorgerannt. Und dann am Schluss rennt sie in ein Zimmer rein. Und ich mache die Tür ganz offen. Dann sehe ich sie noch unter einem Bett. So, gefühlt 5 cm tief, oder? Sie schauen noch einmal retour. Und den Blick vergisst sie nicht mehr. Sie schauen noch einmal retour zu ihrer Tür. Und sie hat keine Bewegung gemacht letztlich. Aber ich habe sie gesehen, den Kopf schütteln. Und sie ist unter das Bett. Und konnte in der Nacht dort bleiben, weil ich nicht drunter bin. Wegen der Größe, so. Aber das ist für mich das Bild ein bisschen für uns, oder? Wir schauen an die Türen, meint Gott gut? Und meistens schüttelt man den Kopf. Und das bedeutet, wir müssen das Leben selber meistern. Wir müssen das Leben selber lösen. Wir müssen unser Glück selber suchen. Wir müssen die Verletzungen, die wir haben, halt tragen oder lernen, umgehen damit oder was auch immer. Ablecken, woher auch immer. Das Nachttischchen vielleicht, dann kann man es am Morgen wieder anlegen. Wir müssen selber. Nur wenn wir Gott zutrauen, dann er es gut meint, lassen wir ihn so nahe an unser Herz, an unser Denken, dass er auch an unserem Herz die Quelle sein kann, die barmherzig ist und wir können wieder barmherzig sein. Die Quelle, wo wir sind traurig, aber wir finden den Trost in ihm und so weiter. Wie nahe darf Jesus an unser Herz? Das ist die ganz, ganz grosse Frage und Ich hätte noch ganz viele Bilder dazu. Aber wenn ich will sagen, was heisst denn das jetzt, dass wir glauben, dass es einen guten Gott gibt? Ich glaube tatsächlich, es ist einerseits ein Geschenk von Gott, das wir nicht machen können. Wo wir darum bitten können. Jesus, ich einen Moment verzweifle, ich weiss nicht wie, aber schenk du mir das Vertrauen und den Glauben daran, du meinst es gut, fertig, Schluss. Egal, wie schwer das jetzt ist. Ich glaube, einerseits ist wirklich die Unmöglichkeit, dass wir das erarbeiten können, da wird ich wirklich festgehalten haben. Aber das andere ist, wenn wir das einmal geschmückt haben und geahnt haben, wie Gott ist, dann können wir unser Denken nachher in die Richtung auch lenken oder eben nicht. und unser Denken in diese Richtung lenken. Ich habe mal ein paar so Sätze aufgeschrieben, die mir mega viel bedeuten. Die sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber wenn wir diese Sätze, diese Werte, das Denken anfangen einüben und sagen, ich bleibe bei dem, dann sind wir bei dem, was Jesus in der Bibel uns mitgibt, was Jesus in der Bergpredigt uns mitgibt, dann sind wir bei dem, was er eigentlich will, sie in unserem Herzen. Und zwar ist das eine, dass wir einfach daran festheben, Gott ist gut. Punkt. Und da müssen wir uns wahrscheinlich jeden Tag ein, zweimal sagen, bis es so weit ist, dass es passieren kann, was will. Und wir sagen, ich habe gar keine Frage mehr, oder? Er ist gut. Ja, im Moment ist das Leben schwierig, aber Gott ist gut. Der Rettung durch Jesus schafft eine fröhliche Identität. Ich habe ja mal gesagt, ich kann nie Pfarrer werden und wenn Pfarrer, dann nicht in einer Freikirche. Weil die sind mir zu traurig gewesen. Mir ist ein bisschen gegangen wie im Nietzsche. So. Aber es hängt ja nicht ab von dem, wo wir drin sind. Und zum Glück kann ich jetzt in einer fröhlichen Gemeinde sein. Das ist wirklich, wirklich cool. Aber letztendlich ist der Jesus sein Ziel, ist, dass wir eine fröhliche Identität haben. Und nicht ein schweres, ich sage es jetzt bewusst einmal an dieser Stelle, Kreuz tragen. Wir haben eine fröhliche Identität. Wir tragen nicht irgendein Kreuz um, wo wir gar nicht laufen können. So, eine andere Predigt noch. Gott ist gegenwärtig, mich kann ihm begegnen. Und aus dem heraus, das fünfte dort, denn Gott spricht andauernd. Er schreit andauernd. Ich höre es nicht immer, aber er redet. Sein Wort kann verändern. Jesus ermächtigt uns für übernatürliche Dienste. Ich finde, unser Neubau ist ein Zeugnis für das. Und ich hoffe bis zum Schluss, dass es uns gelingt, auch übernatürliche Einheit als Gemeinde zu bewahren. Wir sind sein Königreich, seine Herrschaft, seine Regentschaft prägt all meine Lebensbereiche positiv. Durch Jesus sind wir befreit und kommen den Auftrag über. Jeder Mensch ist wertvoll in Gottes Augen und darum ehren wir einander. Egal wer der andere ist. Und Gott ist grosszügig in allem und darum können auch wir grosszügig sein. Punkt. Wer nicht grosszügig ist, glaubt nicht daran, dass Gott gut ist. Punkt. Das ist meine Behauptung jetzt. Da haben andere geschrieben. Definiere grosszügig. Klar, das ist dann ein bisschen was. Muss ich jetzt den ganzen Lohn oder nur den halb? Ist ja egal, da können wir dann selber schauen. So. Aber in diese Richtung ist Gott genau der Punkt. Und in dem Sinne heisst es dann eigentlich für mich, lasst uns in dem Sinne leben. Lasst uns da festheben, lasst uns in dem Sinne bleiben und daran festheben, Gott ist gut und er schafft es, das Schwierige, wo ich drin stand, umzukehren in meinem Herzen. Und als man mit dem Herzen umkehrt, ist Gott automatisch auch nach Hause. Wessen Herz voll ist, geht der Mund über, hat Jesus mal später gesagt. Und darum muss eigentlich äußerlich gar nicht viel ändern. Solange sich unser Herz sich ändert. Und ein fröhliches, freudiges, sanftmütiges Herz, wie cool ist denn das in dieser Welt? Es hat genug andere Leute. Lasst uns an dieser Quelle sein und egal wie die Umstände sind, dann auch das Herz ausstrahlen, Gott meint's gut. Und das ist genau das, was Paulus geschrieben hat im Römer 12, Vers 2. Ich liebe den Satz und dort heisst, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also alles, was nicht gut läuft oder was immer, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und eigentlich heisst es dort im Griechischen, ich bin nicht so gut in der Ursprache, aber da weiss ich, da habe ich nachgelesen und da bin ich sicher, dort heisst es im Aurist eigentlich, lasst euch erneuern. Ich finde das so eine coole Aussage. Und ich höre ja jetzt gerade aufpredigen denn die grosse Frage ist ja dann, was muss ich denn jetzt machen? Macht es jetzt Gott oder mache ich es? Ich finde, Paulus hat gesagt, lasst euch erneuern. Er macht es, aber ich muss meinen Teil auch machen. Ich muss es zulassen. Und Seligpreisungen sind geeignet für das, um die durchzulesen und zu sagen, okay, was willst du noch ändern? Wenn ich in einer Trauer versinke oder in einer Verletztheit versinke, was kann Gott machen, was kann ich zulassen, dass es gut kommt, dass es keine Rolle spielt, was äußerlich abläuft. Zulassen. Das ist eigentlich, ein Zulassen ist die Einladung in Gottes Gegenwart. Zulassen heisst eigentlich, okay, Gott, yes, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus hat eigentlich indirekt Und das finde ich so cool. Indirekt hat er eigentlich gesagt, ihr braucht mich. Die Umkehrung kann nur er machen. Suchen nach der göttlichen Erfüllung. Das heisst, nicht ich muss machen, sondern er. Und dass wir eben letztendlich unabhängig sind von unseren äußeren Umständen. Und dazu möchte ich uns vielleicht zum Schluss auch nochmal die Geschichte mitgeben, die bekannt ist, ich weiss es, aber sie hilft genau das festzumachen. Wo ist so eine Parabel, wo ein Bauer am Strand nachläuft mit einem Sack voll Samen im Rücken, wo er geerntet hat. Das war sein Gewinn, oder? Und dann heisst die Parabel, Gott ist vorbei und hat gesagt, gib mir doch dein Korn, oder? Der Bauer stellt einen schweren Sack ab, schaut Gott an, so wie Katz mich angeschaut hat, oder? Nimmt ein Körnchen raus, gibt sie da Gott. Und Gott nimmt sie die Hand, gibt es retour. Verschwindet und Gott und der Bauer sieht, ist reines Gold gsi. Und jedes Mal, wenn ich die Parabel höre und den Bauer vor mir sieht, denke ich, also mir wäre es gegangen, denke ich, Scheiße, Mann. Ein ganzer Sack voll. Kannst du dir mal vorstellen? Ich glaube, am Ende von unserem Leben, so ein Wort sagen wir denn nicht, aber ich glaube, wir denken zum Schluss. Bei vielen Sachen. Scheiße, wieso haben wir das nicht gegeben? Wieso haben wir nicht vertraut? Wieso habe ich nicht gemacht, was er mir gesagt hat? Lasst euer Herz erneuern. Gott ist gut und die Welt wird sich durch euch erneuern. Amen. Ich will noch beten und legt doch jetzt da in eure Hände ein Korn, wo ihr denkt, ja, ich will, dass er da verwandelt. Eins von diesen Seligpreisungen. Ah, Gott, schenk mir ein sanftmütiges Herz. Und dadurch ein Vertrauen auf dich. Oder was auch immer ihr jetzt gehört habt, legt ihm das her. Ich bete jetzt dafür, dass er dazu Gold macht. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles zu Gold machst, was wir in deine Hände geben. Du willst uns nichts wegnehmen, sondern willst uns beschenken. Und du siehst jetzt, was für ein Korn wir, jedes von uns, der da ist oder am Fernsehen zuschaut, was für ein Korn haben wir, wo wir uns wünschen, dass du zu Gold machst. Das kann Trauer, eine Verletzung sein. Das kann eine Schwäche sein. Vielleicht eine Charakterschwäche. Das Gefühl, dass für uns manche auch sich wünschen, dass sie besser könnten reden. Mit dem Ehepartner, mit einem Freund, mit einem Bruder oder Geschwisterte, Glaubensgeschwisterte. Jesus, nimm du das Korn, das wir dir herlegen. Und ich danke dir, dass du das umwandelst. Du bist am Kreuz gestorben und du bist verstanden. Und du bist jetzt der Geist gegenwärtig. Und darum wird das zu Gold. Zu etwas mega Gutem. Danke vielmals dafür, Jesus. Amen.